Ja, und so habe ich 12 Jahre Theater gespielt, hauptsächlich Sympathieträger. Und plötzlich kriege ich eine Anfrage von einem Casting, komm hin und kriege die Rollen. Und das war eine Rolle, die hat mir richtig zum Beißen gegeben. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Aber sie war mein Türöffner für ein ganz anderes Spektrum.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ja wirklich besonders. Er ist Schauspieler, Autor, Regisseur, Moderator, ein Mann der Bühne, des Fernsehens und ich sage immer des geschriebenen Wortes. Als Kind stand er schon auf der Bühne, wurde einem Millionenpublikum als Polizist in München 7 bekannt und hat, ja, man kann sagen, das bayerische Lebensgefühl mitgeprägt. Und er schreibt selbst Stücke, die Menschen berühren, zum Lachen bringen und vor allen Dingen auch zum Nachdenken. Er kennt die große Bühne, das Fernsehset und auch die leisen Momente. Über das wollen wir heute alles sprechen. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch über Herkunft, über Leidenschaft, Mut, Zweifel, das Schreiben, die Wiesen. Er ist Münchner und auch das, was ihm im Innersten antreibt. Lieber Winfried Frey, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Servus.
Harry, vielen Dank für die Einladung und natürlich ein herzliches Grüß Gott an alle, die jetzt da draußen zu hören.
Der eine oder andere wird sagen, Mensch, die Stimme, die kenne ich doch irgendwo her. Geht dir das öfters so, wenn du irgendwo anrufst?
Ja. Also es ist tatsächlich so, dass viele Leute, denen ich auf der Straße begegne, man sieht jemanden, der kommt einem bekannt vor, dann kennt man dieses berühmte Déjà-vu-Gefühl, traut man sich nicht so richtig fragen. Und in dem Moment, wo ich zum Reden aufhöre, ah, das ist doch der von München 7.
Ja, genau.
So wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja 2 Jahre lang für den Bayerischen Rundfunk die Volksmusik am Samstagabend moderieren dürfen. Und da bin ich sehr stolz drauf, weil das war damals noch der Elfenbeinturm auf Bayern 1. Jetzt gibt es ja Heimatradio, finde ich auch ganz toll, dass es jetzt wirklich einen ganzen Tag Volksmusik gibt. Damals war es eine Stunde. Und da habe ich das moderieren dürfen, hat mir großen Spaß gemacht.
Es ist ja wirklich Wahnsinn. Ich habe im Vorfeld recherchiert, was du schon alles gemacht hast. Für mich bist du ja der Inbegriff des bayerischen Volksschauspielers. Ich habe mal nachgezählt, es waren alleine über 40 TV-Produktionen, in denen du mitgewirkt hast. Von Theater, Radio und so weiter und so fort möchte ich gar nicht reden. Meine erste Frage an dich, wenn dir als 15-Jähriger jemand gesagt hätte, auf das, was du jetzt als 58-Jähriger zurückblicken kannst, was hättest du ihm gesagt?
Ah ja, das ist nur steigerungsfähig. Glaube ich, hätte ich gesagt.
Warst du schon immer einer, der hoch hinaus wollte?
Eigentlich gar nicht. Ich war immer schon jemand, der sagen wollte, was er kann und der das mit 100% gemacht hat. Also 99% macht meines Erachtens keinen Sinn, nicht in diesem Beruf. Entweder ich brenne dafür und ich bin zu 1000%, stehe da dahinter und mache das, oder ich lasse. Weil du kannst in diesem Beruf nur bestehen, wenn du mit großer Leidenschaft dahinter stehst und jeder andere, der das nicht mit dieser großen Leidenschaft macht, der wird leiden.
Über das Leiden wollen wir heute auch noch sprechen, wenn es überhaupt ein Leiden gibt. Aktuell, liebe Hörer, leidet er nicht. Er sitzt vor mir mit einem Bier, er grinst, er ist, hat gesagt, er hat einen sehr langen Tag gehabt. Ja, aber du hast nicht so weit heim, wir zeichnen in München auf. Du bist Münchner,
ja,
aber kein Gebürtiger, gell?
Nein, ich bin Wahlmünchner, wie man so schön sagt. Aufgewachsen bin ich die ersten 16 Jahre in Neuburg an der Donau, habe da meinen Schulabschluss gemacht und bin von dort direkt auf die Schauspielschule nach München. Bin da am Anfang die ersten 1,5 Jahre gependelt und hatte Glück, eigentlich während der Schule schon mein erstes Engagement zu haben, nämlich gleich da ums Eck, wo wir jetzt sitzen, im Platzl am Platzl. Damals gab es diese berühmte Volkssängerbühne noch. Da war ich insgesamt 5 bis 7 Jahre fest angestellt. Und da gab es damals noch, wo jetzt das Platzl Hotel steht, einen Altbau, die Alte Münz hieß das, und da gab es Personalzimmer. Und ich hatte tatsächlich im 3. Stock ein Zimmer mit, sage und schreibe, über 50 Quadratmeter, das eine Zimmer.
Ist ja heute unbezahlbar.
Unbezahlbar, und ich habe das quasi als Personalzimmer gehabt. War eine WG, 5 Zimmer in dieser Wohnung. Das war total bunt gemischt, da war Bildhauer dabei, da waren Köche dabei und so weiter. Da ist es zugegangen.
Aber warum gerade Schauspieler? Ich kann mir vorstellen, wenn man Münchner war, ja, da ist das nah dran, aber Neuburg an der Donau, was hat die Mama gesagt, wie du gesagt hast, ich werde Schauspieler?
Die Mama war immer sehr bescheiden und die hat sowas gar nicht erfragt, sage ich jetzt einmal. Man muss wissen, dass ich mit 11 Jahren eigentlich angefangen habe. Mein Papa, der war damals in 13 Vereinen, das war ein sehr umtriebiger Mensch, der hat auch in vielen Vereinen Führungspositionen gehabt und unter anderem war der damals in Neuburg in der ansässigen Faschingsgesellschaft, war Berufssoldat und hat als Spieß auch oft Veranstaltungen bei der Bundeswehr kreiert. Und da hat er mal eine Einlage gebraucht, da war ich damals 11 und ein Spezi von mir, der hat Akkordeon spielen können, der war 4 Jahre älter oder ist 4 Jahre älter, Bernhard Hafner gibt es heute noch. Ja, uns hat er quasi zusammengespannt und gesagt, ihr zwei macht jetzt was. Ihr singt ein paar Lierteln und verzeiht ein paar Witz. Und ja, wir haben Spaß drauf gehabt, wir haben Lust gehabt, haben wir gemacht. Und ein halbes Jahr drauf hat er den 100 im Westentaschel inszenieren lassen am Laientheater und da habe ich tatsächlich damals mit 12 Jahren die Hauptrolle gespielt, nämlich den Lehrbuben, den seinerzeit der Klaus Grieser gespielt hat beim Komödienstadl. Ist bombig angekommen und dieses Duo, was wir da quasi gegründet haben, das hat dann den Namen gekriegt Brucker Burm, weil der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, der hieß Bruck.
Also so ein kleines Horst Dorf Bruck praktisch.
Ist ein Dorf, 6-7 Kilometer vor Neuburg an der Donau, genau. 350 Einwohner damals und dann war dieser Name geprägt und wir haben uns tatsächlich so 7 Jahre lang einen Namen gemacht. Also es gibt sogar eine Stadtchronik, wo wir erwähnt werden, weil wir waren eigentlich genau das, was man bei Hochzeiten zum Brautverzehren gebraucht hat.
Aber die gibt es ja wie Sand am Meer.
Damals weiß ich es nicht. Also wir haben fast ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Wir haben so ein bisschen die Richtung gemacht, ich weiß nicht, ob das die Leute noch was sagt, die Ratschkattl, die Kathi Prechtl, die es früher gegeben hat, die war sehr berühmt auf dem bayerischen Bereich und da gab es verschiedene Szenen, auch Doppelszenen, die sie mit ihrem Sohn gespielt hat, mit Martin Prechtl. Und wir haben ein, zwei Szenen von denen noch gespielt, andere Szenen gespielt oder gespielte Witze gemacht und vor allen Dingen bayerische Stimmungslieder gesungen. Ich habe da mit allerlei Instrumente dazu gespielt, ganz leidlich Gitarre, aber mit Suppenlöffel, mit singender Säge und so weiter. Und das kam auch, das haben die Leute mögen, das war kurzweilig. Wir haben zweimal 20 Minuten Einlage gemacht, haben für Stimmung gesorgt und dann waren wir wieder fertig.
Also, und das hat 7 Jahre lang gut getan und genau. Dann hast du gesagt, ich will mehr.
Nein, das war tatsächlich sogar noch parallel. Ich bin da schon auf die Schauspielschule gegangen, wo wir immer noch regelmäßig Auftritte gehabt haben. Da war mein Papa gar nicht mehr so dabei, weil der Bernhard dann einen Führerschein gehabt hat. Dann sind wir da hingefahren. Ja, also letzten Endes, was mir da an Trinkgeld gekriegt habe, sage ich jetzt einmal, damit habe ich mir meinen Führerschein finanziert.
Ich finde es ja toll, dass die Eltern nicht gesagt haben, Mensch, Bub, jetzt lernst du erst mal was Gescheites, so wie es meine Eltern gesagt haben, sondern dass die gesagt haben, wenn du meinst, dann mach.
Ja, nein, da muss ich noch mehr Kurven nehmen, weil also das hat er sehr befeuert, sage ich mal, der Papa. Und wie ich dann einen Abschluss gehabt habe, dann hat er gesagt, ja, was möchtest du denn jetzt machen? Ich habe gesagt, ja, ich möchte Schauspieler werden. Ja, hat er gesagt, was darfst du machen, wenn ich sage, du darfst das nicht werden? Dann habe ich gesagt, dann mache ich, weil ich eine Wirtschaftsschule abgeschlossen habe, das heißt, ich habe alles, was mit wirtschaftlichen Berufen zu tun gehabt hat, Bank, Hotel etc., eine Lehrzeitverkürzung auf 2 Jahre gehabt.
Ja, wäre ja perfekt. Dann hättest du ja was in der Tasche gehabt. Genau. Also der normale Papa hat gesagt, jetzt lernst du erstmal was Gescheites und dann kannst mal schauen.
Meiner hat sich das angehört, was ich zum Sagen habe. Und ich habe gesagt, ja, dann mache ich eine Hotel-Kaufmann-Lehre und werde danach Schauspieler. Und dann hat er gesehen, wie ernst mir das ist. Dann hat er gesagt, gut, da brauchst du jetzt keine 2 Jahre verlieren. Wenn du das machst, dann machst du das gescheit, dann gehst du auf eine Schauspielschule. Dann habe ich mich natürlich als erstes bei der Falkenberg Hochschule beworben.
Also das ist ja die Institution deutschlandweit, ist in München. Genau. Wurdest du nicht genommen?
Wurde ich nicht genommen. Die Begründung war, ich bin zu jung. Ich war noch keine 18 damals. Ich war noch 16, 3 Viertel quasi. Und nein, haben sie gesagt, mach es nicht. Gut, dann habe ich gesucht und habe das Zinnerstudio gefunden, eine private Schauspielschule und die haben mich genommen. Und da habe ich dann ein Jahr lang war ich da fleißig. Dann bin ich so, jetzt bin ich 18, jetzt probiere ich es nochmal. Und dann bin ich wieder dahin, habe wieder vorgesprochen und dann hieß es aus dem Gremium, Sie machen doch schon was, oder? Ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt seit einem Jahr auf einer privaten Schauspielschule, weil ich habe zu damals gesagt, ich bin zu jung. Ja, da können wir Sie nicht gebrauchen. Sie sind doch schon verdorben für uns. Sie sind ja schon vorbelastet. damit bin ich zum zweiten Mal rausgeflogen bei der Falkenberg und bin auf dem Zinnerstudio geblieben.
Also ich glaube, wenn du zur Falkenberg-Schule gegangen wärst, beziehungsweise genommen worden wärst, würdest du jetzt nicht bayerisch sprechen?
Vermutlich. Oder ja, oder auch. Also ich kenne ein paar, die da tatsächlich auch Lehrer waren, unter anderem der Alexander Duda, der Robert Giegenbach, mit denen ich alle schon gearbeitet habe, und der Jakube war der Direktor. Also die haben alle gut bayerisch gesprochen, obwohl sie auch perfekt Hochdeutsch kennen. Ich habe mein Zinnerstudio abgeschlossen und hatte das Glück, wie gesagt, damals schon parallel im Platzl auftreten zu dürfen. Und da war der Punkt, dass die Brucker Burm eigentlich eingeschlafen sind. Ich habe es tatsächlich mit dem Bernhard geschafft, zum 50. Geburtstag meiner Mutter das nochmal hochzuholen. Und wir haben ihr da eine Einlage von einer Viertelstunde gemacht. Das war ein Mats Gaudi. Wir haben auch einen Spaß gehabt, dass wir das einmal wieder rausziehen haben können. Aber ja, das war eigentlich das Ende dieser Brucker Burm.
Jetzt sagst du schon private Schauspielschule. Eigentlich hättest du ja die Brucker Burm nicht einschlafen lassen dürfen, weil eine private Schule kostet Geld. Ja. Das Leben in München ist teuer. Hat der Papa bezahlt oder wie hast du es gemacht?
Papa hat damals die Schule mitfinanziert.
Was kostet sowas?
Also damals waren das zwischen 250 bis 300 D-Mark im Monat.
Ah, das ist ja günstig.
Hört sich heute günstig an, war damals ein Mordsgeld, weil der Bub ist ja jeden Tag mit dem Zug von Neuburg an der Donau nach München gefahren. Jetzt hat der Bub jeden Tag einen Fünfer mitgekriegt als Brotzeitgeld. Und dann ist der Bub jeden Tag in Kaufhof gegangen, weil er nämlich da oben in dem Restaurant für 3,50 Mark ein Frühstück gekriegt hat. Zwei halbe die Semi, eine Tasse Kaffee und einen Orangensaft. Und das war quasi mein Mittagessen. Und dann habe ich noch eine Mark 50 sparen können, wenn ich mal mehr Dusch gehabt habe oder so.
Also ein Auto bekommt man von dem Geld nicht?
Nein.
Hast du nicht gehabt, oder?
Nein, habe ich. Doch, ich habe tatsächlich ein Auto gehabt. Ich war damals einer der Privilegierten, muss ich dazu sagen, der mit 17 Jahren bereits fahren durfte, alleine, weil ich habe eine Sondergenehmigung gekriegt, weil ich sonst nicht zum Zug nach Ingolstadt gekommen war. Ich bin quasi von Ingolstadt nach München mit dem Zug gependelt und habe dann eine Sondergenehmigung vom Landratsamt gekriegt, dass ich von Bruck nach Ingolstadt zum Parkplatz mit dem Auto fahren darf, hin und zurück. Das hat ganz gut hingehauen und wie gesagt, den Führerschein habe ich mir damals selber gezahlt. Mein Papa hat gesagt, Bruder, musst du entscheiden, weil es war natürlich am Land auch die Frage, machst du einen Motorradführerschein? Aber mich hat es tatsächlich mit dem bisschen aufgemotzten Mofa von meinem Cousin einmal sauber zerlegt in einer nassen Wiesen und da habe ich einen großen Respekt gehabt. Und er hat gesagt, du, entweder kaufst du dann ein Auto oder ich kann das nicht kaufen.
Es bleibt dir ja da unwahrscheinlich viel Zeit auf der Strecke. Wenn ich mir denke, mit 18 Jahren jeden Tag nach München fahren, auf eine Schauspielschule gehen, eh dann kein Geld in der Tasche haben, warum hast du nicht wirklich den Bankberuf gelernt? Hättest du wenigstens ein bisschen Geld gehabt und hättest mit deinen Kumpels am Wochenende feiern gehen können.
Weil ich immer schon diesen Beruf machen wollte. Immer. Das war mir so klar, ich möchte Schauspieler werden. Und wenn man heute meine Lehrer aus der Schule fragt, und ich war sehr schlecht in Kurzschrift, in Steno, die sagen heute noch, wenn ein Klassentreffen ist, ja, du hast immer gesagt, ich brauche das ja eh nicht, ich wäre ein Schauspieler, da brauche ich doch keine Kurzschrift. Also ich habe das immer schon gewusst. Für mich war das immer der Beruf.
Es gibt halt viele, die schaffen es nicht. Die lernen Schauspieler, aber irgendwie enden sie dann als Wiesenbedienung. Zu der kommen wir auch noch. Mhm. Gibt es einen aus deiner Klasse, wo du sagst, jawohl, den kennt man mittlerweile auch? Oder warst du der Einzige, der es in Anführungszeichen richtig geschafft hat, der sich komplett in diesem Beruf etabliert hat?
Nein, tatsächlich nicht. Also erstens muss ich dazu sagen, vielleicht hast du ja demnächst auch den Dieter Fischer vor dem Mikrofon. Da kommen wir später drauf. Mit Dieter verbindet mich echt was sehr Enges.
Also für alle, die sagen, Dieter wer, das ist der Rosenheim-Kopp. Der war mit dir auf der Schauspielschule?
Nein, später. Ah. Der Dieter hat ja tatsächlich einen anständigen Beruf gelernt und war ein Spätberufener, ist dann auf die, aber auch aufs Zinnerstudio gegangen. Und ein Semester nach mir war die Jenny Jürgens, die Tochter vom Udo Jürgens. Und nochmal, ich weiß es nicht, ich glaube, zwei Semester hat den Gerhard Wittmann und mich getrennt. Den Gerhard Wittmann kennt man von den
Rosenmüller-Filmen.
Genau, der spielt den Bruder bei den Schweinsbraten al dente und sowas.
Ja, genau. Ah, ja. Also von daher, er ist früh in diese Bubble reingekommen und dann hast du gesagt, Mensch, ich bewerbe mich jetzt beim Platzl, da muss ich nicht weit fahren, kriege vielleicht noch eine Wohnung und dann bleibe ich in München. Oder wurdest du angefragt?
Genau, da gibt es eine Geschichte dazu. Da war ich eben 14, es war kurz vor meinem Schulabschluss und da hat das Platzl damals einen Wettbewerb ausgelobt, nämlich den Weißviertel-Pokal. Hat es tatsächlich 3 Büsten gegeben vom Weißviertel in Gold, Silber und Bronze. Und da haben sich, glaube ich, knapp 400 Leute beworben. Also knapp 400 waren wir damals in dem Wettbewerb und die Brucker Burm haben sich auch beworben. Und wir sind tatsächlich unter die ersten 10 gekommen. Wir sind deswegen nicht weitergekommen, das haben wir dann später erfahren, weil ich erst 14 Jahre alt war. Und eigentlich hätte man sich erst ab 16 bewerben dürfen. Und da habe ich aber natürlich schon das erste Mal eine Berührung gehabt mit der Ernie Singerl, mit dem Willi Harlander, mit dem Martin Brechtl, weil die waren alle damals in dieser Jury gesessen. Und während unserer Zeit, wo wir als Brucker Burm unterwegs waren, gab es einmal eine Veranstaltung, da haben wir waren da dran und die Kathi Brechtl und ihr Sohn waren auch da, haben auch einen Auftritt gemacht. Und wir spielen da unsere Szene. Dann kommt mein Papa zu mir und sagt, ihr macht es weiter, wie es war und lasst euch gar nicht irritieren. Wir haben auch gar nicht gewusst, um was es geht. Jetzt haben die nämlich zum Pumpen angefangen, weil das genau die Szene war, die zwei nach uns spielen wollten.
Oh!
Genau. Und die waren aber tatsächlich so flexibel, haben dann einfach was anderes gemacht. Und daher kannte ich den Martin Brechtl, der damals, als ich dort angefragt habe, im Platzl Spielleiter war. Und der konnte sich erinnern, da hat gesagt, du warst da unter die ersten 10 bei dem Nachwuchswettbewerb. Ja, da hat er gesagt, was, ja, da dann. Und da war damals tatsächlich, er hat gesagt, außer Schauspiel, was läuft noch, gibt es ein Instrument. Und dann habe ich gesagt, ja, weil wir brauchen das immer für die Hausmusik. Da habe ich gesagt, aha, ja, was braucht es denn da? Hackbrett. Ja, genau, Hackbrett spiel. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, und Schublattl musst du auch. Ja, Schublattl tue ich auch. Keine Ahnung weder von Hackbrett noch von Schublattl gehabt.
Und alles spontan gelernt und das.
Genau. 3 Wochen später kam tatsächlich der Anruf, wir kennen den Braucher ab September. Und dann ist es heiß geworden, weil dann musste ich erstens ein Hackbrett kaufen und musste das auf die Schnelle lernen. Habe ich auch gemacht. Ich habe das wirklich stur auswendig gelernt. Ich habe die Noten aufgeschrieben. Das Härteste am Hackbrett spielen ist eigentlich das Stimmen dieser vielen Seiten. Aber ansonsten, ich habe den Schnapseinbringer einfach auswendig gelernt. Stur. Ich habe keine Ahnung gehabt von Noten.
Beim Schublatteln das Gleiche?
War es das Gleiche. Da habe ich ein großes Glück gehabt, weil der Martin das einfach, der war selber ein sehr guter Schublattler. Der hat gesagt, das zeige ich dir, das lernst du. Und so war es dann auch. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit ein paar anderen, die, also das muss man so sagen, im Platzl gab es ein festes Ensemble. Da ging es um Schauspiel, um Hausmusik etc. Und es gab eine Tanzgruppe. Da ist eben schublattelt worden. Und da habe ich mit 2, die im Trachtenverband 1 Chiemgau plattelt haben. Und ich muss sagen, die Chiemgauer Plattler, das sind die elegantesten und schönsten Plattler, weil die haben eine unglaubliche Körperspannung und die plattern alles auf dem vorderen Ballen. Das schaut, das federt, das schaut einfach klasse aus. Und bei denen habe ich es gelernt. Und seitdem habe ich so ein bisschen diesen Stil. Ich war später sogar mal kurzzeitig in einem Trachtenverein in München, weil meine Freundin damals dort eine der besten Dreherinnen war. War ja aber nicht lang. Habe aber da auch wieder ganz nette und interessante Leute kennengelernt, unter anderem einen Musiker, den ich heute noch triff. Und genau, und so ist der Winnie Frey zum Schurbladeln gekommen, weil Neuburg an der Donau da überhaupt keine Trachtenszene hat. Die gibt es da nicht.
Bist du dann Stadtmensch?
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe das Land kennen, ich mag das Landleben und wenn das jetzt so hinausgeht, wie ich mir das wünsche, dann werde ich eine gewisse Zeit im Jahr woanders verbringen, wo es vielleicht ein bisschen ländlicher ist, wo es vielleicht ein bisschen wärmer ist, weiß ich noch nicht, weil ich die Ruhe gern mag, auch gerade in der kreativen Phase, wenn man schreibt und so weiter. Aber die Stadt hat für mich schon auch sehr viele Vorteile. Du bist einfach, du kannst spontan sein. Ich fahre aus dem Münchner Osten in 18 Minuten zum Marienplatz, bin mittendrin. Ich kann ins Kino, ins Theater, sonst was ganz spontan entscheiden, um 6 Uhr jetzt gehe. Und was ich schon sehr vom Vorteil finde, je älter man wird, denkt man darüber nach, das ist einfach die ärztliche Versorgung. Du hast hier in München mit die besten Krankenhäuser und Ärzte, die wir in ganz Deutschland haben. Und ja, je älter man wird, desto interessanter wird es. Und deswegen ist es eigentlich auch so schade, dass die Stadt an sich gar keine Staat für ältere Leute ist, weil es so teuer ist, das Wohnen.
Die Frage kommt nicht von ungefähr, denn ich hatte ja bereits eine Podcast-Folge mit deiner lieben Gattin, der lieben Petra. Von daher eine wunderschöne Folge, hört mal rein. Sie arbeitet aktuell als Sterbebegleitung und ja, also eine Folge, die wirklich unter die Haut geht. Die habe ich gefragt und sie hat gesagt, sie könnte nicht aus München weg, denn sie braucht den Marienplatz in ihrer Nähe. Das passt jetzt nicht so ganz zusammen mit dem, was du sagst.
Ja, man muss dazu sagen, ein Münchner Kindl verpflanzt man nicht.
Ja, genau.
Das ist ja so. Und ich bin da vielleicht auch eher derjenige, das war schon daheim so als Jugendlicher. Ich habe eine Schwester, die ist 3 Jahre jünger und meine Schwester, der hat es einfach daheim immer gefallen und gelangt. Die ist da voll aufgegangen und ist da total zufrieden. Und das finde ich toll, wenn jemand so eine Verbundenheit zu dem Ort hat, wo er aufgewachsen ist. Ich habe eher mehr so das Fernweh gehabt. Fernweh hat bedeutet in der Jugend, ich bin mit meinen Großeltern entweder nach Boxau in Niederbayern oder nach Berchtesgaden in Urlaub gefahren. Da bin ich aber mitgefahren. Und da war ich dann mal weg von daheim, weil Urlaube hat es bei uns in dem Fall nicht gegeben. Im Gegenteil, wenn die Ferien quasi dem Ende nah waren, meistens sind wir so Ende September zurückgekommen von dem Urlaub, Ende August, dann hat sie noch 1,5 Wochen im September und mein Opa, der andere, der Papa von meiner Mama, der hat ein Feld hinterm Haus gehabt und hat da selber Kartoffeln umpflanzt. Das war aber nicht groß genug, um da groß mit dem Vorländer reinzufahren, sondern wir haben die mit der Hand ausgetragen.
Obi.
Und das war für mich immer, ich habe genau gewusst, an demselben Tag noch, wo ich heim ankomme, muss ich sofort die andere Hosen anziehen und dann geht es zum Kartoffelklamm. Aber ja, das war auch wieder ganz schön, ein schönes Ritual, gerade mit den Kräuterfeiern, die man danach gemacht hat, Kartoffeln reinschmeißen und da runterbeißen. Ich glaube, den Geschmack, den einer mal gehabt hat, wenn er da runterbissen hat, den vergisst keiner.
So wird es vielleicht auch dem anderen Brucker Burm gehen, den hat ja die Heimat gehalten, oder?
Ja, tatsächlich, der hat was Anständiges gelernt, der ist tatsächlich, es gibt im Nachbarort von Bruck, das ist Zell, gibt es einen Militärflughafen und der ist da bei der Berufsfeuerwehr und da ist er, so viel war es immer noch, aber er hat nicht mehr lang.
Aber warum hat er nicht auch den kreativen Weg eingeschlagen? Hallo, ihr habt einen Nachwuchswettbewerb nicht gewonnen, weil du noch zu jung warst, sage ich jetzt mal frei raus. Talent hat er ja.
Definitiv, das hat der heute noch. Der Bernhard ist ein Top-Musiker. Der spielt sowas von klasse Akkordeon und kann gleichzeitig singen, kann gleichzeitig eine zweite Stimme singen und das will was heißen. Jeder Musiker weiß, dass das nicht so einfach ist. Und der hat dann in verschiedenste Bands gespielt. Die haben sich da dann im Dorf eine Band zusammengebaut und dann war er der Liebe wegen mal in einem anderen Dorf, da hat er auch mitgespielt. Damals, glaube ich, für den war das genau richtig. Der hat natürlich seine jetzige Frau kennengelernt da auch in der Zeit und das spielt alles eine Rolle, wo es die hintreibt.
Dich hat es nach München zum Platzl getrieben, da warst du aber nicht so lange, gell?
Also insgesamt war ich da 5 bis 7 Jahre fest angestellt. Ich sage mal, am Anfang waren es, glaube ich, 1,5 Jahre. Wir hatten immer am Aschermittwoch einen Künstlerstammtisch und unter anderem saß da der Bernhard Helfrich vom Chiemgauer Volkstheater. Und der hat mich damals gesehen, ja, wie es der Teufel haben will, war es so, dass sein Bruder, der Andi, der so meine Altersklasse hat, damals in der kleinen Komödie am Max II Denkmal engagiert war und hat er gerade einen Jungen gebraucht für eine Tournee. Und dann hat er mich gefragt. Und dann bin ich da mitgefahren und habe damals Leute kennengelernt, wie den Egon Biskamp, wie die Erna Wasmer, der Ossi Eckmüller, ein Grande, der Volksschauspieler damals, mit dem ich immer auf der Tournee Musik gemacht habe, weil der Ossi hat immer sein Akkordeon dabei gehabt und immer eine Suppenläffe. Und dann haben wir da oft abends oder ja, Nachmittag, wenn wir noch Zeit gehabt haben, Musik gemacht.
Man kennt sich, was ich mitgekriegt habe, die Erna Wasmer hat ja dann auch bei Peter Steiner gespielt, daher kenne ich dich. Jetzt werden die Zuhörer sagen, Mensch, der kennt nur Peter Steiner, ich weiß, aber mit dem bin ich aufgewachsen und der hatte ein Millionenpublikum, also ging es dann vom Chiemgauer zum Peter Steiner, zum Komödienstadl, zu der Institution, Das kam dann alles praktisch über, man kennt sich, Mensch, der ist lustig, der kann mit die Leffe spielen, der spielt aus Hackbrett und plattelt, fragen wir ihn Winnie. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also in so jungen Jahren hätte ich das gern gehabt, dass das so geschmeidig geht, dass jeder einfach anfragt. Aber es, in der Tat habe ich, glaube ich tatsächlich, trotz meiner jungen Jahre in den entscheidenden Situationen die richtige Entscheidung getroffen. Und da war zum Beispiel, also der Bernhard hat mir damals das Angebot gemacht, während dieser Tournee, ob ich nicht fest zum Chiemgauer Volkstheater komme, wo ich als Festangestellter. Und ich wusste aber, das war üblich damals ganz normal beim Tourneetheater, dass man da auch aufbauen und Technik machen muss. Und ich habe gesagt, ja, kann ich dann in jedem Stück spielen oder muss ich dann einmal nur Technik machen? Er hat gesagt, ja, das wird ja schon passieren, dass du mir bloß als Techniker mitfährst. Und ich habe gesagt, nein, dann, wenn ich schon mitfahre, möchte ich auch spielen. Und zeitgleich war tatsächlich, jetzt kommt aber ein kleiner Reminder, sage ich jetzt einmal, Steiner-Anfrage. Das lag aber daran, dass ich in der Zeit, wo ich noch im Platzl war, mit 17, habe ich da einmal ausgeholfen. Und zwar ist denen jemand ausgefallen und dann haben die das Stück Liebe macht blind gemacht. Und ich habe genau das Alter gehabt, im Grunde für den Franzl, für den Burm. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das machen könnte.
So spontan, kurzfristig?
Spontan.
Von jetzt auf gleich, mit anderer Besetzung auf einer anderen Bühne?
Jetzt, das kommt. Das war 2 Tage Vorlauf. Ich habe den Text gelernt, innerhalb von einem Tag quasi.
Ach, du hattest nicht mal den Text?
Nein, ich habe das vorher noch nie gespielt, das Stück. Und habe quasi den Text gekriegt, habe den Text gelernt und dann gab es quasi an dem Abend oder an dem Tag vor der Vorstellung abends, war damals schon in Giersing in der Wieskirchstraße, gab es die Probe. Und ich komme da hin und da war die Gerda da, die hat mich begrüßt, also die Tochter, nicht die Mutter, und hat gesagt, jetzt machen wir zwar die Probe. Und habe ich gesagt, wie machen wir die Probe, weil... Ja, hat gesagt, ich sag dir jetzt ungefähr, wie wir das machen, so und so und so. Und tatsächlich, dann ist sie mit mir einen Text durchgegangen, weil mit ihr als Müllerin hatte ich auch tatsächlich 2 Szenen zu spielen.
Doch, so viel.
Und dann habe ich das mit ihr komplett durchgegangen und war natürlich völlig überfordert, weil keine Probe, du weißt nicht, wo es gehst und stehst. Dann habe ich gesagt, aber wie macht man denn das? Also, was macht da keine Gedanken, wir schirmen die schon dahin, wo wir die brauchen. Das war die Aussage. Und so war es letztlich auch. Also der Bäder war damals noch, ich sage einmal, bis 7:55, bis die Vorstellung losgegangen ist, war der in der Küche gestanden, hat Knädeldraht und hat da gekocht. Kam 5 Minuten vorher hinter, da war der Junior auch dabei, weiß ich noch. Und ja, was spielen wir heute? Sagt
so,
er.
Nee.
Also ich weiß nicht, ob es ein Gaudi war, aber auf jeden Fall, mich hat es erst einmal ziemlich gerissen.
Der geht in seiner Gasse, also Peter Steiner war eine Institution, ja, in dieser Wieskirchstraße hatte er sein festes Theater, also für alle, die jetzt wissen möchten, was ist Peter Steiner. Ich habe eine Folge mit seiner Tochter, mit der Gerda, mit der du geprobt hast, gemacht und da erzählt sie auch unwahrscheinlich viel aus dieser Zeit, hört gerne mal rein. Fakt ist, du warst dort, hast noch nie mit dem Ensemble geprobt. Das Wirtshaus war voll,
ja.
Es war eine Profibühne und er kommt vor, so nach dem Motto, den Knödelteig noch am Schurz dran und sagt, so Leute, 5:08, was kommt heute?
Genau.
Ich wäre fertig.
Und dann hat die Gerda gesagt, Liebe macht blind, du spielst den Lechnerwirt, hat sie zu ihm gesagt. Und ich bin immer weißer geworden, glaube ich. Spannend war, der Peter Junior stand im Blinden, sagt man am Theater, wenn quasi eine Öffnung in der Bühne drin ist, wo keine Türe ist, sondern wo man einfach raus und rein kann. Da stand der drin mit dem Textbuch und hat dem Vater gedeutet, was als nächstes kommt.
Ach, hat den Text nicht gekonnt?
Er konnte den schon, aber hat den auch schon x lang nicht mehr gespielt gehabt.
Um Gottes Willen.
Hat aber diese Kaltschnäuzigkeit gehabt zu sagen, gut, mach jetzt. Ja, also ich bin 1000 Tote gestorben, bin hin und her geschoben worden, aber letzten Endes habe ich diese Vorstellung über die Bühne gebracht und tatsächlich dann eben die paar Jahre später, als ich bei den Chiemgauern noch auf Tournee war, hat die Gerda Ografer gesagt, du, mir suche jemand fürs feste Ensemble als Festangestellter. Und das war für mich ein Reiz, weil ich gesagt habe, gut, Chiemgau sind wir viel rumgefahren und Steiner war ein festes Haus. Und jetzt muss ich dazu sagen, Peter Steiner hat damals für die Verhältnisse, die in diesen Bauern, bayerischen Volkstheatern geherrscht haben, eine relativ gute Gage gezahlt. Weil der war immer voll. Hat im Grunde das daheim gezahlt in Giersing, was ich bei den Chiemgauern auf Tournee gekriegt habe. Und hat tatsächlich auf der Tournee, wir haben ja 7 Tage die Woche gespielt, mehr oder weniger, und haben aber immer quasi so Orte gehabt, wo wir 14 Tage waren, nämlich Bad Tölz, Bad Wissee. Und zum Beispiel haben wir die ganzen Fernsehaufzeichnungen in Bad Tölz gemacht.
Sat.1 RTL, bis zu 20 Millionen Zuschauer an dieser Stelle.
Ja, waren es wirklich. Also wir haben, also das war damals unglaublich, diese aber komplette, ich sage einmal, Steinermania, das war Straßenfeger. Der Straßenfeger schlechthin war der Stanglwirt. Das war eine Top-Idee.
Wurde in München produziert, in den Bavaria Filmstudios.
Genau, Bavaria Halle 9. Also Halle 9, muss ich dazu sagen, das ist in der Bavaria die größte Halle gewesen. Und das hatte den Hintergrund, die haben quasi ein Bühnenbild aufgebaut, da war ganz links außen, dann kam die Metzgerei, dann war der Zwischengang, dann kam das Wohnzimmer, dann kam wieder ein Zwischengang und dann kam der Biergarten. Das war quasi die Kulisse, mit der wir gedreht haben.
Aber da waren keine Zuschauer drin.
Doch, das Ach, wollte doch, ich jetzt gerade sagen, deswegen nein. Die große Halle, weil wir haben jedes Mal 300 Zuschauer drin gehabt.
Ach, da konnte man eine ganze Folge am Stück anschauen.
Zwei. Wir waren ja hauptsächlich, die Hauptdarsteller waren ja im festen Ensemble überwiegend. Ich glaube, anders hätte es nicht machen können. Wir haben quasi Montag den ganzen Tag die Folge 1 geprobt und haben abends eine Probeaufzeichnung gemacht, haben den Dienstag den ganzen Tag die Folge 2 geprobt, abends eine Probeaufzeichnung, dann haben wir am Vormittag, am Mittwoch Besprechung gehabt wegen Licht. Pass auf, da musst du ein bisschen weiter rüber, nach hinten, damit du den anderen keinen Schatten machst. Und haben abends am Mittwoch die Folge 1 und 2 live vor 300 Personen aufgezeichnet. Und in dem Publikum waren Mikrofone installiert, damit man quasi die Reaktionen, so wie man es aus den amerikanischen Sitcoms ja, kennt.
Ich hätte gedacht, das ist eine Lachmaschine.
Nein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wenn ich jetzt halt die CDs anhören darf, ob es da noch was draufgelegt haben zusätzlich, das kann vielleicht sein, ich weiß nicht, aber das kann ich verbrieft sagen, jede einzelne Folge Stanglwirt ist vor Live-Publikum aufgezeichnet worden. Was für die Leute toll war, weil die natürlich jetzt einmal live dabei waren, wie wird sowas gemacht, die haben einmal gesehen, wenn was schief geht. Da hat nicht immer nur der Schauspieler oder die Schauspielerin Schuld. Da ist einfach einmal die Kamera hängen geblieben oder das Licht war.
Oder der Peter Steiner.
Ja, ja, wobei ich muss sagen, der war sehr diszipliniert.
Aber worin unterscheidet sich dann eine Amateurbühne, wie man sie von dem ländlichen Bereich kennt, zu einer Profibühne? Weil, ich sage ganz ehrlich, die ländliche Bühne hat ebenfalls einen Souffleur, aber der Schauspieler ist wahrscheinlich besser vorbereitet.
Ja, das mag so sein. Also ich habe selber 10 Jahre lang einen Theaterverein als Spielleiter betreut und habe da Regie gemacht. Ich muss sagen, ich kann die nur loben. Die haben alle sich immer top vorbereitet. Wir haben ab der ersten Probe eigentlich mit Requisitenproben kinderweise gut vorbereitet waren. Das gehört dazu. Ich glaube, der Unterschied, und das muss man wissen, deswegen habe ich da gerade diesen Ablauf erklärt mit Montag, Dienstag, Mittwoch. Dann ging es ja weiter. Donnerstag Folge 3, Freitag Folge 4, Samstag Folge 3 und 4 aufzeichnen. Und so haben wir quasi Minimum 13 bis 15 Folgen innerhalb von 3 Wochen aufgezeichnet. Und das 3 Jahre am Stück.
Wie lernst du den Text?
Das ist eine Übungssache. Das lernt man, also erstens hat man wahrscheinlich sowieso, man gewohnt sich eine bestimmte Art an, wie man Text behält. Ich plaudere jetzt einmal aus dem Nähkästchen.
Ja, gerne.
Ich mache das also. Ich liege entweder in der Badewanne und lerne meinen Text, also tiefenentspannt, oder ich lerne den während der Bewegung.
Ja, ich auch. Ich muss immer hin und her laufen.
Genau. Also ich habe einmal ein Stück mit dem Dieter Fischer gespielt, das Abschiedsdinner. Haben wir insgesamt knapp 100 Mal gespielt, haben einen Preis dafür gekriegt in Hamburg, nämlich den Monika-Bleibtreu-Preis. Und das waren, bloß einmal, dass man sich eine Vorstellung macht, das waren 70 Seiten Text, Schriftgröße 11 und wir waren nur 3 Schauspieler.
Ja, es ist unwahrscheinlich schönes Stück. Ich habe es damals angeschaut. Ihr steht teilweise nackt auf der Bühne.
Ja, ja, das erste Mal für uns beide. Tatsächlich?
Also ich hätte gedacht, ich werde immer. Ich muss es kurz erzählen, das Ganze wurde im Metropoltheater gespielt und zwar nicht auf der Bühne, sondern im Foyer. Und man saß da drinnen, da waren Stühle, eine kleine Bühne und plötzlich verlässt Dieter Fischer das Foyer, geht auf die Straße und fährt mit dem Auto weg. Und ich denke mir, was ist jetzt los? Dann spielst du mit der Judith weiter und irgendwann fährt plötzlich der Dieter Fischer mit dem Auto wieder her, geht rein und spielt, wie wenn nichts gewesen. Also es war verrückt. Wunder, wunder, wunderschön inszeniert. Grüße gehen raus an den Phil Moschitz an dieser Stelle. Aber den Text, an den traut sich eigentlich keine Amateurbühne ran, weil er eben so lang ist. So verklausuliert, so schnell gesprochen. Wie lange hast du gebraucht, den Text zu lernen?
Ja, wir haben tatsächlich eine sehr knappe Probenzeit gehabt. Der Philipp hat es ganz, ganz toll gemacht, muss ich wirklich sagen. Und der war auch derjenige, der uns motiviert hat, das zu tun. Vorher war es für mich gar nicht in Frage gekommen. Aber
ausziehen.
Genau, unser Regisseur.
Aber das steht ja so im Buch, ich habe das Buch gelesen.
Ja, das kannst du aber so lösen auch, dass man das nicht sieht.
Man muss ja die, ja okay.
Und
ja.
Der Philipp hat uns aber motiviert, er hat gesagt, pass auf, wir machen das so, dass ihr damit glücklich seid, Kind.
Man sieht nur den Hintern.
Genau. Und es ist im Endeffekt so, dass wir haben in der Theaterakademie geprobt, weil der Chef vom Metropoltheater damals der Chef des Theatergangleitung Theater war, der Jochen Schölch. Und wir waren in einem kleinen Raum und es waren an dem Tag, die Judith war nicht da, war nur der Dieter und ich. Und dann haben wir genau diese Szene geprobt. Und ja, wir waren beide mit gemischten Gefühlen und ja, ist das was. Oh, und wer den Dieter kennt und mich kennt, wir tauschen quasi die Kleidung und zwar bis auf die Socken, außer die Socken, sonst tauschen wir alles.
Also auch die Unterhose auf der Bühne, nachdem man schon eine Stunde gespielt hat, da muss man sich gerne mögen.
Ganz genau, aber da haben wir trickst.
Ach so, ja. Also mir ist es nicht aufgefallen, aber ich muss nochmal zurück, bist du so geschammig, auf gut bayerisch gesagt, weil ich denke immer, der Schauspieler, den ist es wurscht, der nennt auch nackt rum.
Ja. Also das kommt natürlich auf die Situation an.
Aber stell dir jetzt einmal vor.
Man muss dazu sagen, es ist schon ein Unterschied, wenn du halt sagst, du drehst einen Film, da kannst du einfach abbrechen und sagen, ah, das ist mir jetzt unangenehm, dann macht man es nochmal. Am Theater ist es live. Und wenn da irgendwie was nicht so hundertprozentig oder du drehst dich vielleicht verkehrt und hast das Standbein nicht vorne, dann sieht man Sachen, die vielleicht man nicht sehen will. Und du hast vorher die Location gerade erklärt, das ist das Foyer vom Metropoltheater gewesen. Und die Leute, die ganz vorne saßen, die saßen wirklich einen Meter von uns weg.
Ja.
Also die Idee vom Philipp war, die sitzen bei mir im Wohnzimmer.
Genau.
Und so haben wir das auch gemacht.
Ja, wird leider nicht mehr gespielt, schade, vielleicht gibt es mal eine Neuauflage, man weiß es nicht. Aber ich muss nochmal nachhaken. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst ein tolles Filmangebot, wo du drei Szenen komplett, wie Gott dich schuf, zu sehen sein würdest. Würdest du ablehnen oder würdest du sagen, Mensch, du hast schon wurscht?
Ich kann jetzt ganz locker sagen, ich sage ja, weil in meinem Alter kriegt man das Angebot nicht mehr. Das will kein Mensch mehr sehen. Also ich glaube, da müssen sie eher die bis 35 damit auseinandersetzen. Aber wenn man mal über 50 ist, schaut da mal die Filme an, oh, da findet Sexualität eigentlich nicht mehr statt. Es gibt ein paar ganz tolle Filme, die sich genau damit befassen. Die Amerikaner haben da ein paar ganz gute Sachen gemacht, wo es eben um Zwischenmenschlichkeit und Sex im Alter geht. Aber das findet eigentlich nicht statt.
Aber der Sex hat ja trotzdem auch bei Steiner stattgefunden, denn, blöde Überleitung, tut mir leid, aber ich musste die Steilvorlage jetzt nehmen. Du hast ja deine Frau kennengelernt, haben wir erfahren in der Podcast-Folge mit Petra Frey. Jetzt
pack aber was doch mal hat jetzt das Kennenlernen mit dem Sex zu tun?
Wir brauchen jetzt da nicht zu weit ausholen. Wie gesagt, ihr habt euch kennen und lieben gelernt auf dieser Bühne.
Also man muss dazu sagen, ich war mehrfach beim Steiner, also immer wieder mal, am Anfang eben für Stücke. Meine ersten Stücke habe ich mit der Manuela Denz, mit der Julia Fischer gespielt und dann kam ich eben fest und da war die Petra zu dem Zeitpunkt auch gerade fest und wir waren aber beide in einer Beziehung und wir haben uns als Kollegen kennengelernt und geschätzt. Das hat bestimmt 1,5 Jahre gedauert und da ist innerhalb von, glaube ich, 6 oder 8 Wochen sind beide Beziehungen kaputt gegangen. Das war einfach so. Bei mir hatte das den Hintergrund, dass meine damalige Freundin, die war ein bisschen jünger wie ich, die hat gerade das Abitur hinter sich gehabt und hat mir eigentlich immer erzählt, sie wollte Sprachen studieren und hätte dann wegen mir gesagt, sie macht jetzt eine Schneiderausbildung, damit sie Kostümbildnerin werden kann, damit sie immer bei mir sein kann. Und ich wollte aber diese Verantwortung nicht tragen, dass ich schuld bin, dass sie das nicht studieren kann, was sie will. Und dann habe ich mit ihr einfach vereinbart, du, lass uns das jetzt einfach mal stilllegen, geh du nach England, so wie du das geplant hast und mach das, weil ich will mir das später nicht vorwerfen lassen. Und bei Petra war das eine andere Situation, aber da war es auch so, dass das auseinandergegangen ist. Und wir haben da ein Stück miteinander gespielt in der Zeit. Und dann haben wir ein neues Stück geprobt, ein paar Wochen später. Und interessanterweise haben wir uns plötzlich mit anderen Augen angeschaut. Ich sage immer, das Lied vom Klaus Lage, 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert, das trifft, hat auf uns zugetroffen in dem Fall. War natürlich für uns auch nicht ganz so leicht, weil wenn du 24/7 zusammen bist, das muss man schon, das braucht beißen, sage ich jetzt einmal.
Ich glaub's.
Und gerade am Anfang, glaube ich, haben wir tatsächlich viel Energie braucht, um uns quasi an diese Situation zu gewöhnen.
Das ist ja in der Schauspielerei schon ein bisschen schwerer, gell? Weil man ja mit so vielen anderen am Set ist und dann muss man Liebesszenen spulen und dann kann es ja schon einmal sein, dass man sich da verschaut und so weiter und so fort. Bei euch, was hat euch so, ich sage jetzt mal, geerdet?
Also du hast das gerade erwähnt, das ist natürlich vielleicht jetzt für die Zuhörer, die nicht so nah an dem Beruf Schauspiel, Schauspielerei dran sind, man ist ein offenes Scheunentor. Gerade jetzt beim Film und Fernsehen, also ich muss sagen, das sind zwei verschiedene Berufe. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Es ist eine komplett andere Technik, es funktioniert komplett anders, du musst anders reingehen. Beim Theater probt man am Profitheater in der Regel zwischen 6 bis 8 Wochen. Beim Steiner haben wir damals keine Viere gehabt. Und du musst schnell sein, du musst produktiv sein und du musst dich schnell da reinarbeiten. Aber du hast die Zeit, dich reinzuarbeiten und spürst es aber auch entsprechend lang. Beim Film musst du von einer Sekunde auf die andere funktionieren. Und das geht nur, wenn du in dem Moment bist und nicht spielst.
Und das auch fühlst.
Ganz genau. Das meine ich mit Sein. Du kannst nicht lügen, du kannst nicht spielen, weil das sieht man in dem Moment, weil die Kamera einfach zu groß drauf ist. Und das ist das, was es für mich so spannend macht, sich darauf einzulassen, in diesem Moment der zu sein, der da im Buch steht. Egal, was er ist. Und das so glaubhaft rüberzubringen, dass die Leute vielleicht danach sogar sagen, was ist denn das für einer? Also das, finde ich, ist der größte Unterschied eigentlich. Und deswegen, wenn man sich öffnet und sagt, so, ich spüre einen Besen oder ich spüre einen Gurten, musst du entsprechend deine Gefühle mit deinen eigenen verbinden. Sonst geht's nicht. Und so ist es auch bei Liebesszenen. Und natürlich, ich kann das komplett nachvollziehen, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich verlieben. Das ist einfach so. Weil man ganz nah dran ist und weil es auch so schnell geht. Du musst sagen, du machst ja nicht allein so weit auf. Die Kollegin macht ja genauso weit auf. Und du schaust tief in die Seele rein und deswegen hat man dann, also entweder man hat eine Verbindung oder nicht. Ich hatte mal eine Kollegin, also uns beiden ist es sehr schwer gefallen, miteinander zu spielen. Das war einfach so, weil wir konnten uns erstens nicht riechen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Für mich war das die unattraktivste Frau auf der Welt. Mit der habe ich das gespielt. Wir konnten das am Theater sehr gut transportieren. Aber das war, also beim Film wäre es schwierig gewesen.
Was war dann für dich die schwerste Rolle, die du bis dato gespielt hast?
Das ist schwer zu sagen, weil oftmals sind die kleineren Rollen, die eben nicht dieses Potenzial und nicht die Zeit haben, sich zu entwickeln, schwieriger abzuliefern, weil du ja von einer Sekunde auf die andere top da sein musst, auch dann später, wenn es geschnitten ist, und abliefern musst. Also ich kann vielleicht eher sagen, was waren für mich so Herzensrollen. Da gab es verschiedenste. Zum Beispiel, das war tatsächlich auch der Film, mit dem ich damals, sage ich jetzt, also wenn man von Durchbruch reden will, dann muss ich sagen, der hat mir viele Türen geöffnet, das war Alle haben geschwiegen. Das war ein echter Kriminalfall, den der Dr. Norbert Kückelmann, der war eigentlich Rechtsanwalt und Filmemacher und der hat den damals verfilmt. Da durfte ich die Hauptrolle spielen und habe quasi diesen Mörder und Vergewaltiger gespielt. Wobei ich vorher eben am Theater nur Sympathieträger gespielt habe und den Schwiegersohn von nebenan.
Du sagst, es ist eine komplett andere Arbeit.
Ja.
Ich stelle mir das Theater intensiver vor als der Film. Weil am Film bin ich am Set, drehe meine Szene und danach gehe ich wieder heim. Am Theater sind alle da. Mit denen arbeite ich ein paar Wochen zusammen.
Aber das ist der Punkt. Also man sagt, wenn man zum Proben beim Theater anfängt, und dadurch, dass ich Regisseur bin, kann ich das nur unterstreichen, das, was du spontan bei der ersten Probe ablieferst, da brauchst du 5 Wochen dazu, um das wiederherzustellen. Diese Spontanität, dieses Gefühl, was du beim ersten Mal hast, du dieses vielleicht auch Herzflattern, bei der ersten Probe, wenn du diese Figur kreierst, das ist oft schon so gut, das kannst du aber nicht wiederherstellen. Nicht sofort. Das heißt, du brauchst diesen Probenprozess, diese 4-5 Wochen, um dort wieder hinzukommen, um genau das abzuliefern. Und das ist der Film eben, der genau diesen Moment einfängt.
Wird dann beim Film im Vorfeld auch geprobt oder wirst du angefragt für eine Szene und, oder für eine Rolle und dann lerne ich den Text und gehe hin und an dem Tag wird dann die Szene gedreht.
Es wird geprobt. Es ist heutzutage sogar mehr als früher. Also grundsätzlich wird vor dem Dreh, also bevor die Szene gedreht wird, immer das, was gedreht wird, geprobt. Aber es gibt immer mehr junge Regisseurinnen und Regisseure, die einfach schon Wochen vorher einfach sich das Ensemble mal zusammenholen, mal eine Leseprobe machen, damit man mal die Kollegen hört. Wie haben die denn die Rolle angelegt?
Ja, genau, weil du musst ja im Kopf einfach gewaltiger sein.
Genau.
Und du sprichst vom Sein. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu deinem Durchbruch gehen, wo du diesen Vergewaltiger gespielt hast, wie schafft man es, so einen bösen Menschen ins Herz zu lassen?
Ja, das waren verschiedene Stile und verschiedene Anwendungen, die ich da gemacht habe. Und da haben wir nicht geprobt. Also das war nicht so, dass wir diesen Film vorher geprobt hätten. Das heißt, es war immer auf dem Drehplan gestanden, diese Szene ist heute dran, die machen wir jetzt halt. Und Kückelmann war ein cleverer Mensch, weil wir kannten uns alle nicht. Und in diesem Film, wer den vielleicht irgendwann einmal gesehen hat oder noch sieht.
Einfach mal suchen, alle haben geschwiegen, 1996 ist er herausgekommen.
Diese junge Clique, die da war, die sind alle was waren. Das geht beim Christian Lerch auch, über die Dorothee Hartinger, Burgschauspielerin, über den Gerhard Wittmann, über den Peter Rappenglück. Kolleginnen und Kollegen, verzeiht es mir, wenn ich jetzt nicht jeden aufzähle, aber fällt mir jetzt nicht jeder gleich ein. Ich weiß, dass der Robert Gickenbach, der war damals sowieso schon sehr berühmt, weil er hat den Effendi gespielt. Dominik Rake hat damals den Rechtsanwalt gespielt. Also das war eine Riesenbesetzung. Und er hat ein Experiment gemacht. Wir alle waren eigentlich am Anfang gestanden und er hat uns im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander loslassen. Er hat nämlich etwas gemacht, was ich heute vielleicht als fahrlässig bezeichnen würde, weil wir damals keinen Stuntberater hatten. Heute ist es gang und gäbe, dass du einen Stuntberater hast, der dir sagt, wie es geht.
Habt ihr einen Stunt gehabt?
Naja, eine Vergewaltigung ist schon etwas.
Ach, die habt ihr gespielt. Ich hab den Film tatsächlich nicht gesehen.
Das ist zu sehen.
Oh.
Und da war das ja so, dass der Norbert, der war clever, der hat nämlich der erste Drehtag, an dem ich meine Kollegin Dorothee kennengelernt habe, war der Mord.
Oh.
Der zweite Drehtag war die Vergewaltigung. Der dritte Drehtag war die zweite Vergewaltigung mit einer anderen Frau, das war die Bettina Mittendorfer damals. Das heißt, er hat diese ganzen Sachen am Anfang gesetzt, damit es so Natur wie möglich ist.
Das herzustellen ist eine Nummer. Also als Schauspieler. Als Schauspieler.
Und ich habe mir damals, also ich muss dazu sagen, ich habe das 10 Wochen vorher erfahren, dass ich diese Rolle spielen darf, durch einen Zufall. Also wir müssen uns da ein bisschen aufhalten, weil tatsächlich war das ja so, ich kriege einen Anruf, Casting in Schwabing. Ja, okay, ja, Franz-Josef-Straße, Rechtsanwaltskanzlei.
Aber du warst doch damals fest angestellt bei Steiners.
Ja, ja, da war ich fest angestellt. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht was anderes nebenbei machen kann.
Und du hättest Bock auf mehr Film gehabt, oder?
Es war eine Anfrage da.
Okay.
Also es war einfach, die kam über die ZBF damals sogar. Und dann bin ich da hingefahren. Ein Altbau, alte Kanzlei, riesige Türen mit 3,50 Meter hoch, schwere Holztüren. Und ich mache die Tür auf, dann sitzt der kleine Mandel hinterm Schreibtisch. Ich gehe 2 Meter rein, der schaut mich an. Sagt nicht Christi und gar nicht, sagt, Sie sind ja gar nicht dick. Dann sage ich, Entschuldigung, sage ich, dann haben Sie wahrscheinlich all die Fotos gesehen. Weil es war tatsächlich so, dass ich so 5-6 Monate vorher hatte ich um die 12 Kilo abgenommen. Und wahrscheinlich habe ich dann noch keine neuen Fotos abgeliefert gehabt. Und gesagt, das tut mir leid, dann haben Sie wahrscheinlich die falschen Fotos gesehen. Habe mich umgedreht und bin gegangen. Wollte wieder gehen. Dann sage ich, stopp, kommen Sie mal noch mal her. Bin wieder 2 Meter rein. Aber Sie schauen aus wie meine Hauptfigur. Aha, also ich habe überhaupt nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Und dann hat er mit mir eine 3-minütige Improvisation gemacht und die Anweisung war nur, sagt er, Sie, ich bin der Anwalt, Sie sind der Hauptverdächtige, Sie antworten auf meine Fragen, aber Sie sagen nichts.
Ah.
Und das haben wir gemacht und dann, ja, also wir melden uns bei Ihnen, dachte ich, das kenne ich schon, wir melden uns bei Ihnen, das habe ich in meinem Leben so oft gehört, wenn ich das alles gekriegt hätte, was die versprochen haben, mein Gott. Auf jeden Fall war ich da in der U-Bahn und ich hatte damals tatsächlich ein Handy, also eins der ersten, Ericsson.
So C-Netz.
Diesen Kolben mit dem lilanen, ja. Mit der lilanen Antenne noch. Leute in der U-Bahn dieses Handy. Thema, dann gehe ich da hin, war er dran, sagt, Sie haben die Rolle.
Wow.
Und so bin ich da reingekommen, habe dann natürlich sofort mit Peter Steiner, beziehungsweise die Gerda hat ja damals die ganzen geschäftlichen Sachen gemacht, sage ich, Gerda, ich hätte da eine Chance, war auch ein Vorlauf von, wie gesagt, 10 Wochen. Und so konnten die das quasi bauen, dass in dem Stück, das damals aufgezeichnet wurde, in diesem Monat war ich eben nicht drin. Und Kögelmann hatte, der hat mir dann fast jeden Tag angegriffen oder am nächsten Tag gesagt, ja, also passen Sie auf, den wirklichen Täter gibt es noch, der sitzt im Gefängnis, ich habe die psychologischen Gutachten. Die dürfen es lesen. War ich natürlich gespannt drauf, hab das vor Strafregister gehabt, da ist mir gleich ganz anders geworden, weil das waren 4 Seiten, DIN A4-Seiten vor Strafregister. Und dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, der Mo, der ist Alkoholiker oder war die ganze Zeit Alkoholiker und war sehr viel im Gefängnis. Also wenn es nur ein paar Kilo abnehmen könnten, war das nicht schlecht. Und dann habe ich tatsächlich, ich wusste, ich habe jetzt noch, das waren noch mal 2 Monate ungefähr, noch Zeit und habe mich dann in der kompletten Zeit salzlos ernährt. Ich habe Low Carb gemacht quasi, damals hat man das noch nicht kennt. Ich habe einfach alles, was Beilage war, weggelassen und habe nur noch Hähnchenschnitzel mit Chili-Gewürz gegessen, weil ganz ohne wollte das auch nicht. Und
um Gottes Willen.
Das Salz habe ich deswegen weggelassen, damit das nicht im Körper gespeichert wird und habe dann noch geschafft, tatsächlich nochmal 3-4 Kilo abzunehmen und war da ziemlich dürr damals.
Ich hätte ja noch geschaut, dass ich den echten besuchen könnte.
Ja, das war meine Idee. Und das habe ich ihm auch angeboten, sage ich, fahre hin. Und er hat gesagt, nein, das machen sie nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wieso denn nicht? Das ist ja ideal.
Ja, natürlich.
Dann hat er gesagt, erstens wird er der nichts sagen.
Aber egal, aber ich spüre den Menschen.
Und zweitens hat er gesagt, könnte der das verhindern? Der könnte über seinen Anwalt eine einstweilige Verfügung erwirken lassen und dann könnte er die Dreharbeiten behindern.
Ah.
Und somit habe ich mich in diese Akten reingebohrt und es gab eine Unmenge Fotos von dem. Und durch dieses Vorstrafenregister, was sich durchgezogen hat, wo er also immer was, das hatte großenteils mit Alkohol zu tun, etc. pp. Mit Gewalt, hauptsächlich Gewalt gegen Frauen und.
Also alles, was ganz weit weg ist von dir.
Ganz
bis genau. Auch vielleicht der Alkohol, den man hin und wieder mal gern beim Festl trinkt sozusagen.
Nein, ich trinke wirklich, ehrlich gesagt, fast nichts oder ganz wenig. Manchmal mag ich ein Glasl, da schmeckt es mir auch und dann mag ich es auch, aber ein Glasl lang.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber genau. Eigentlich, wenn du die Rolle sein musst, ich denke jetzt, ich habe jetzt Heath Ledger mit Joker im Kopf, der sich da Wochen in ein Hotelzimmer eingesperrt hat, um einfach so zu werden wie er. Eigentlich hättest du ja bei der Polizei anrufen müssen, hey Leute, darf ich mir mal ein paar Nächte in eure Ausnüchterungszelle legen mit ein paar Kisten Bier und dann komme ich raus und bin dir dann.
Ich habe was anders gemacht.
Was hast du gemacht?
Ich bin tatsächlich in der Nachbarschaft, also wo wir damals gewohnt haben, da gab es eine Pilzkneipe. Also nicht gelogen, der Wirt hat ausgeschaut wie ein Double von Don Johnson tatsächlich. Das war aber ein netter Kerl. Und bei dem waren hauptsächlich junge Leute, die quasi sich vorgeglüht haben, bevor sie in die Disco gegangen sind. Und da bin ich hin, da habe ich einen Glücksmoment gehabt, weil da war ich dann an einem Tisch gesessen, da saßen 4, 5, 6 andere, meistens Pärchen. Und der mir direkt gegenüber saß, der hat dann, ja, der hat eigentlich richtig flott 2, 3 Bier weggezischt. Und dann habe ich mit dem so zum Reden angefangen. Der war so ein paar Jahre jünger wie ich. Und dann habe ich mit dem zum Reden angefangen. Und der hat sich tatsächlich, mag jetzt an meiner offenen Art liegen, geöffnet. Und dann sagt er mir wortwörtlich, sagt, weißt, eigentlich bin ich ein sehr schüchterner Mensch. Und wenn ich jetzt in die Disco gehe und bin nüchtern, dann traue ich mir eigentlich gar nichts. Ich traue mich nicht tanzen, traue mich nicht mit Frauen reden. Und dann gehe ich halt vorher daher und dann trinke ich 3, 5 Bier und dann traue ich mir das auch. Aber Schnaps trinke ich keinen mehr. Dann habe ich gesagt, aha, Schnaps, warum trinkst du keinen Schnaps mehr? Ja, weil da ist mir schon mit Hand ausgekommen, da habe ich meiner Freundin auch nicht gelangt und das mag ich nicht mehr. Und genau diesen Typ, den habe ich quasi in diesen Charakter von dem Täter mit reingenommen. Also ich habe mir das sehr gemerkt, wie der quasi war. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Clique, die diesen Mord begangen hat, die gab es ja wirklich, dass das ähnlich funktioniert hat. Dass die eigentlich vielleicht normalerweise ganz beschaulich gewesen waren, da am Land in Eichstätt. Aber dadurch, dass die halt abends gefeiert haben und da sehr viel, also haben wohl auch sehr viel Schnaps getrunken, ist es immer wieder eskaliert. Ich meine, um Gottes Willen, ich will jetzt da überhaupt nichts beschönigen oder das hoffentlich kommt das nicht so rüber, weil ich fand das eine furchtbar schlimme Tat und umso schwieriger war das für mich, mich dem zu nähern. Aber ich habe das quasi richtig so, heute darf man auf gut Bayerisch sagen, Step by Step gemacht und habe mich diesem Typen genähert. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen, eine komplett andere Figur zu entwickeln, wie ich selber war.
Aber gehst du dann morgens dann an das Set hin, sagst du zu deiner Spielpartnerin, die du jetzt dann vergewaltigen musst, guten Morgen, Servus, und dann zieht es euch um. Ich hätte es gemacht, dass ich die davor gar nicht sehe.
Also das hat der Kügelmann gemacht. Der hat uns eigentlich sehr clever disponieren lassen. Das heißt, während jetzt wir, da war der Gerhard Wittmann damals dabei und der Mario Irek, während wir Burschen, sage ich jetzt einmal, Kummer sind, war die Dorothee bereits in der Maske. Da war einiges zu tun. Jetzt nicht, weil sie es gebraucht hätte vom Aussehen, ja, um Gottes Willen, eine ganz hübsche Frau, sondern weil natürlich Anstand, irgendwann zieht man dir die Hose runter und so weiter, also muss das alles vorbereitet werden. Und dann war die eigentlich fertig, dann kamen wir in die Maske, wir haben uns nicht wirklich begegnet, wir haben gesagt, hallo, servus, und mehr war da nicht. Dann kam die Probe davor, also wir waren in dieser Kneipe, die dafür hergerichtet war, und dann hat er uns erklärt, wie das funktionieren soll. Und diese Vergewaltigung, die sozusagen in dem Film vorkam, die hat an einem Tisch, hat die passieren sollen. Und er hat es genau erklärt, er sagt, ja, es eskaliert irgendwann, sie gibt der Watschen, du schmeißt sie auf den Tisch, dann gibt es da auch noch einen Schläg und dann Hose. Okay, dann haben wir das ganz trocken, ganz langsam, weil, wie gesagt, kein Stuntberater.
Ja, weil wenn ich jemanden in der Wut auf den Tisch drücke, da darf ja nichts passieren.
Genau. Also haben wir das in Zeitlupe gemacht, ein paar Mal, dann sind wir schneller geworden. Okay, also bis wir das Gefühl gehabt haben, jetzt kann es langsam funktionieren. Ein Top-Kameramann damals, der Jürgen Jürges, der hat das alles aus der Hand gefilmt, und jeder, der damit was zu tun hat, weiß, dass das schon eine Nummer ist. Und also, wir drehen das gleich mit. Und ich habe mit der Dorothee, was wir halt jetzt als Schauspielerkollegen gesprochen haben, war eben das Timing. Dann haben wir eben ausgemacht, dass ab dem Moment, wo ich sie auf diesen Tisch schmeiße, ich mit meiner rechten Hand, weil ich Rechtshänder bin, aushole und sozusagen von rechts über, also quasi drüber haut, aber sie muss reagieren, dass ausschaut, dass da das Watschen, quasi zack, von rechts, zirk mit der Hand durch, dann nochmal von links und dann nochmal von rechts. Ja, das haben wir gemacht und dann drehen. Gut, dann haben wir das erste Mal gedreht, wir waren alle nervös natürlich. Das ist ein bisschen geholpert durchgegangen und der hat es relativ weit laufen lassen. Also das ging tatsächlich so weit, also die haben das nicht unterschnitten, sondern das ging so weit, bis sie dann mehr oder weniger mit heruntergezogener Hose da lag. Und dann haben wir das zum zweiten und zum dritten Mal gemacht, und das dritte Mal war tatsächlich, es war vom Timing her super und auch vom Gefühl her. Nur die Dorothee hat in dem Moment, also klar, braucht man sich nicht wundern, was da alles gefühlstechnisch abgeht, die Richtung verwechselt. Und somit bin ich quasi, zuerst hat es funktioniert, bin quasi über sie drüber, sie hat reagiert und dann bin ich mit dem Handrücken hier und sie ist mir quasi entgegengekommen, ist mir voll in meinen Handrücken reingelaufen. Und wir haben aber weitergespult, weil am Film,
Szene ist im Film
stoppt man nicht, weil nur der Regisseur stoppt.
Ach so.
Niemand anders.
Also du hast gemerkt, oh, das hat jetzt wehgetan, aber weiter geht's.
Wir haben weitergemacht.
Und die Szene ist im Film.
Ganz genau, die ist es. Die ist es geworden, weil die brutal natürlich war. Man sieht auch deutlich, dass ich sie treffe. Alles andere, was danach kam, das ist dann aufgeschnitten worden, sage ich jetzt einmal. Es ist dann für uns trotzdem unangenehm gewesen, wenn man dann so eine Vergewaltigung dreht. Aber man hat da nichts mehr gesehen. Aber ich habe ein unglaublich schlechtes Gewissen gehabt, weil ich das war das Wenigste, was ich wollte. Dann habe ich also ist auch wieder so eine nette Geschichte, weil damals der Fahrer, der Fuchsi, jeder in der Branche kennt ihn, der Fuchsi, einer der besten Aufnahmeleiter ever, der war damals nur Fahrer. Dann habe ich zum Fuchsi gesagt, du, tu mir einen Gefallen, egal wo und wenn es eine Tankstelle ist, fahr hier, kauf einen Blumenstrauß, ich möchte mich entschuldigen. Und das hat er gemacht, hat er mir dann gebracht, und ich habe der Dorothee diesen Blumenstrauß gegeben und die hat gesagt, mei, das musst du nicht machen, das ist doch unser Job. Aber wir sind seitdem sehr eng befreundet, muss ich wirklich sagen.
Und es hat sich rentiert, denn der Film war dein Durchbruch.
Genau, das war tatsächlich so, man hat, also alle, die da, auch der Christian Lerch, der hat da eine ganz andere Figur gespielt, der Gerhard Wittmann, der war dieser Mitläufer, der war der Dicke übrigens, der hatte ein ähnliches Schicksal, weil der genau kurz vor dem Drehen abgenommen gehabt hat, und dann hat er mit Gewalt, kann ich mich noch erinnern, weil er gesagt hat, jetzt gehe ich jeden Tag zum McDonald's und kaufe mir so einen Milchshake und abends trinke ich ein Bier, damit ich wenigstens ein bisschen Substanz zulege.
Das Leid eines Schauspielers.
Ja, das ist die andere Richtung. Aber wir mengen uns alle und wir treffen uns einmal oder zweimal im Jahr, wenn man so eine Veranstaltung hat. Und das ist immer ein schönes Begegnen. Es hat auch die Frau vom Heier von Stetten, die Elisabeth Romano, die hat meine Schwester gespielt in dem Film. Es ist immer wieder schön, diese Leute zu treffen, muss ich wirklich sagen. Wir mengen uns.
Ein Film, der 1996 nochmal richtig Aktivierungsenergie gab und die letzten 30 Jahre mittlerweile ist wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr passiert. Über das wollen wir in der nächsten Folge sprechen, denn wir sind jetzt schon über eine Stunde hier im Herrschaftszeiten und ich habe noch eine Menge Fragen, denn der Mann hat einiges zu erzählen.
Ich freue mich drauf.
Von daher, in zwei Wochen hört ihr die nächste Folge, schaltet wieder ein beim Winnie Frei und wir machen jetzt eine Pause, denn wir sagen es jetzt einfach, wir zeichnen es gleich weiter auf, aber wir wollen ja die Spannung hochhalten, denn der größte Auftritt, über den wollen wir auch noch sprechen. Weißt du, was das ist? Ich glaube, das weißt du gar nicht, was ich meine, gell? Den die meisten Menschen auf dieser Erde gesehen haben.
Den weiß ich.
Was ist das?
Das sind die Tokio-Brüder. Ja,
genau. Aber über das wollen wir nicht sprechen. Wie gesagt, das wollen wir sehr klein halten. Aber wo es aufgezeichnet wurde, nämlich auf der Wiesn beim Teufelsrad, denn da bist du auch. Und die Wiesngeschichten und alle anderen, die er am Set erlebt hat, kommen in Teil 2. Von daher schaltet wieder ein in zwei Wochen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Servus, danke Winnie, schön, dass du da warst.
Gerne, bis dann.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.